Was ist der Sinn des Lebens? Um diese Frage soll es heute gehen, sehr spannend. Und spätestens nach dem Roman Per Anhalter durch die Galaxis wissen wir auch, was das Problem mit dieser Frage ist. Wer hat den Roman gelesen oder eine der Verfilmungen gesehen? Ah, das sind gar nicht mal so viele. Ich wurde ja schon mal sehr hart dafür kritisiert, dass ich einen Film gespoilert habe. Das war La La Land damals. Habe ich sehr harte Kritik bekommen, aber ich werde es jetzt trotzdem noch mal wagen, denn diese Stelle, um die es jetzt hier geht, ist eigentlich schon sowas wie Allgemeinwissen. Auch wenn ihr den Film nicht gesehen habt, wisst ihr vielleicht trotzdem, worum es dabei geht. Und zwar, die Protagonisten im Buch oder im Film, die stellen einem Supercomputer namens Deep Thought, so sieht dieser Computer aus hier oben, die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem. Und der Supercomputer sagt ihnen, okay, das ist sehr schwierig, kommt in 7,5 Millionen Jahren wieder und fragt mich dann nochmal, bis dahin werde ich die Antwort errechnet haben. Und nach 7,5 Millionen Jahren kommen sie tatsächlich wieder, es ist natürlich ein Science-Fiction-Film, und es findet sich tatsächlich hier, wie man sehen kann, eine riesige Menge um diesen Computer zusammen und sie jubeln alle schon und sie freuen sich schon mega, dass sie heute endlich die Antwort auf das Leben, das Universum und alles bekommen. Und der Supercomputer verkündet ihnen, ich habe die Antwort, aber die Antwort wird euch wahrscheinlich nicht gefallen. Egal, wir wollen sie trotzdem, wir müssen sie jetzt erfahren. Er sagt, okay, die Antwort auf das Leben, das Universum und allem ist 42. 42. Die Menge wird ganz still, so wie ihr jetzt gerade, mega enttäuscht. Und sie fragen sich, hey, warum 42? Was ist los? Und der Computer sagt, ja, das ist tatsächlich, ich habe lange, lange nachgerechnet, das ist genau die Antwort. Das Problem ist aber, dass die Frage sehr vage gestellt ist. Es ist eigentlich gar nicht wirklich eine Frage, aber ich könnte euch anbieten, einen noch super, superen Computer zu entwickeln, der dann innerhalb von 10 Millionen Jahren die Frage findet, auf die 42 die Antwort ist. Wie das ausgeht, lasse ich offen. Wahrscheinlich hat jeder von euch bei der Frage nach dem Sinn des Lebens eine Vorstellung davon, was gemeint ist. Aber eigentlich ist diese Frage ziemlich, ziemlich vage gestellt, eigentlich völlig unklar. Was ist mit dem Leben gemeint? Ist es mit mein eigenes Leben gemeint, das Leben der Menschheit oder das Universum, irgendwie alles? Was ist mit Sinn gemeint? Geht es um Sinn im Sinne von Bedeutung oder im Sinne von Zweck? Geht es um eine Lebensaufgabe? Geht es um einen Lebensstil? Um irgendeine Daseinsberechtigung? Und trotz dieser ganzen offenen Fragen, trotz dieser ganzen schon eigentlich gesetzten Grundannahmen, hat wahrscheinlich doch jeder von euch eine Vorstellung davon, was diese Frage will. Und viele Menschen, gerade junge Menschen, haben mittlerweile Angst, sich diese Frage zu stellen. Zumindest haben das Jugendforscher herausgefunden und haben diese Sachen veröffentlicht in der Studie Jugend unter Druck. Vor 30 Jahren war es noch sehr attraktiv, sich mit dieser Frage zu beschäftigen und man hat Antworten danach gesucht. Aber inzwischen haben echt viele junge Leute Angst davor, darüber melancholisch zu werden, diese Frage zu beantworten oder danach zu suchen. Und, das ist jetzt meine eigene Vermutung, sie haben wahrscheinlich auch kaum mehr Zeit dafür, weil es einfach so viel Ablenkung gibt. Wenn man sich der Ablenkung aber mal entzieht, in meinem Fall wäre das YouTube auszumachen und dann auch nicht sofort in die nächste Ablenkung geht, bei mir wäre das den Kühlschrank aufzumachen und was zu essen, dann würde man wahrscheinlich merken, wie Ernst Ferstl, das ist ein österreichischer Dichter, es auf den Punkt bringt, ich habe euch ihn mitgebracht, letztendlich besteht unser Leben aus nichts anderem als der ständigen Suche nach Geborgenheit, Zuneigung und Sinn. Und diese Suche kann uns zu Gott führen. spezieller zum christlichen Gott der Bibel. Und ich vermute sogar, dass Gott diese Suche nach Geborgenheit, Zuneigung und Sinn in einen jeden Menschen hineingelegt hat, damit wir uns auf die Suche nach ihm begeben. Was spätestens nämlich dann geschieht, wenn wir mit unserer Suche in der materiellen Welt an unsere Grenzen kommen, und zumindest mir passiert das sehr, sehr schnell. Ich persönlich, und vielleicht würden da jetzt viele Atheisten widersprechen, wenn sie nicht sowieso eh schon die ganze Sinnfrage in Frage stellen, aber ich persönlich habe bisher nirgends, in keiner Welterklärungsmöglichkeit, in keiner Weltanschauung eine sinnvollere Antwort gefunden als die in der Bibel. Und die Suche nach dem Sinn irgendwie zu ignorieren, befriedigt mich auch nicht wirklich. Und deshalb möchte ich mit euch heute anschauen, was die Bibel zu dieser Frage zu sagen hat. Und dabei ist es sehr wichtig zu wissen, dass die Bibel keine einfache Antwort gibt wie 42, sondern dass die Bibel der Komplexität dieser Frage tatsächlich Rechnung trägt und sich aus vielen Richtungen dieser Frage nähert, an vielen Stellen Teilantworten gibt und ganz viele Facetten beleuchtet. Und der Zeit geschuldet kann ich natürlich heute nur wenige solcher Facetten anschauen mit euch. Stellt euch vor, es ist ein riesiges, dunkles Bild, wirklich riesig, und ich habe nur so eine kleine Taschenlampe in der Hand und kann mit euch zusammen so ein bisschen auf dieses Bild draufleuchten, und man sieht halt immer nur so einen kleinen Bildausschnitt, und dann kann ich mal wieder hier hinleuchten und mal wieder hier hin, aber ich sehe nie das ganze Bild. So in etwa wird das heute sein. Das erste Bild, diesen ersten Bildausschnitt, den ich mit euch erleuchten möchte, ist die Frage nach dem Anfang, nach dem Woher und Warum. Und hier möchte ich nochmal das Beispiel bringen, was letzte Woche schon in der Predigt in dem Video gezeigt wurde. Ich fand es sehr, sehr gut. Stell dir vor, ich habe einen Kuchen gebacken für einen Professor in Biologie. Ich bin bei ihm Student, und ich habe ihm diesen Kuchen gebacken. Ich treffe ihn aber nicht an in der Uni, also stelle ich ihm den Kuchen vor seine Tür, lege ihm noch einen Brief dabei, damit er auch weiß, was das Ganze soll. Ich gehe weg, er kommt wieder, sieht diesen Kuchen und fragt sich, okay, was soll das? Was soll dieser Kuchen da? Er ignoriert aber diesen Brief und fängt an, mit den Möglichkeiten, die er an der Universität hat, diesen Kuchen zu untersuchen. Und er kann wirklich allerlei über den Kuchen herausfinden. Er kann herausfinden, wie alt dieser Kuchen ist. Er kann herausfinden, wie er zusammengesetzt ist, welche Zutaten da reingehören, wie die ganzen chemischen Zusammensetzungen sind. Er kann auch herausfinden, dass es wahrscheinlich eine sehr große Hitze gab, und bei dieser großen Hitze sind chemische Reaktionen in diesem Kuchen haben stattgefunden. Und wenn er richtig gut ist, dann kann er sogar noch herausfinden, in welcher Reihenfolge die Zutaten in diesen Kuchen oder in diesen Teig gekommen sind. Was er aber nicht herausfinden kann, ist tatsächlich, wer hat diesen Kuchen gemacht und warum wurde dieser Kuchen gemacht. Theoretisch ist es möglich, dass der Kuchen zufällig entstanden ist und zufällig vor seiner Tür steht. Also man kann ja daran denken, okay, diese Zutaten standen alle in einem Regal offen beieinander, und dann gab es ein Erdbeben, hat am Regal gerüttelt, die Zutaten sind kopfüber aus dem Regal gefallen, unten auf dem Boden stand zufällig eine passende Kuchenform, da sind die Zutaten reingefallen, in genau der richtigen Menge. Und das Erdbeben hat natürlich angehalten, und die Kuchenform wurde gerüttelt und die Zutaten wurden schön zu einem schönen Teig vermengt. Gleichzeitig hat das Erdbeben eine brennende Kerze aus dem Regal geschmissen, die zu Boden gefallen ist, hat ein Feuer entzündet und der Kuchen wurde gebacken. Kann man sich mit ein bisschen Fantasie auf jeden Fall vorstellen, dass es zufällig entstanden ist. Die Frage ist jetzt ja nur, wer hat die Eierschalen aus dem Kuchen entfernt? Und wie kommt dieser Kuchen von dieser Kammer mit den Zutaten jetzt vor seine Bürotür? Und das kann man, wenn man jetzt richtig viel Fantasie hat, sich auch noch irgendwie zufällig überlegen. Aber wahrscheinlicher ist es doch, dass den Kuchen jemand gebacken hat, selbst, also eine Intelligenz, diese Zutaten gemischt hat und den Kuchen mit welcher Absicht auch immer vor die Tür gestellt hat. Er kommt nicht so richtig weiter, er denkt, das ist wahrscheinlicher, aber er hat einen Kollegen, Philosophieprofessor, und den fragt er, und der kann ihm noch ein paar andere Gedankengänge eröffnen. Und zwar, Hat der Professor auch schon rausgefunden, der Kuchen war nicht vergiftet. Aha, es scheint also kein Attentat zu sein. Der Kuchen schmeckt sogar ziemlich gut. Vielleicht wollte ihm einfach jemand damit eine Freude machen. Vielleicht ist das die Absicht des Kuchens. Aber in dem Kuchen sind ja auch sehr viele ungesunde Fette und hat einen hohen glykämischen Index. Und der Professor, sein Arzt macht sich schon seit 10 Jahren Sorgen um seine Blutwerte. Vielleicht ist da sogar ein Kollege scharf auf seinen Posten und er wollte ihn irgendwie schnell krank machen, damit der in Frührente gehen muss. Vielleicht ist das also nicht zum Freudemachen, sondern hat eine andere Absicht. Oder vielleicht ist es sogar, dass es irgendwie eine Mobbing-Attacke ist, weil die irgendwie anspielt auf seinen nicht unbeträchtlichen Bauchumfang. Man könnte sich wirklich, wirklich viele Gedanken dazu machen, wer diesen Kuchen gemacht hat und was dieser Kuchen soll. Er wird aber niemals eine Antwort darauf finden werden. Der Einzige, der ihm sagen kann, was das alles soll, bin ich. Ich habe diesen Kuchen gebacken und ich habe ihn vor die Tür gestellt und ich habe ihm sogar das alles auf einen Brief geschrieben. Ich habe auf der Karte geschrieben, hallo, lieber Professor, ich bin's. Ich wollte mich sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie mir nochmal eine zweite Chance gegeben haben mit meinem Projekt oder was auch immer, bla bla. Ich habe es ihm dazugegeben. Er hat diesen Brief aber ignoriert. Die Geschichte von dem Kuchen, die kann man sehr gut auf die Welt übertragen. Selbst bei sowas Einfachem wie einem Kuchen kann ich mir nur wirklich sehr schwer vorstellen, dass es zufällig entstanden ist. Da brauche ich wirklich sehr, sehr viel Fantasie. Bei sowas Komplexem wie dem menschlichen Gehirn oder unserem Hormonsystem, oder ich habe mir erst vorgestern auf YouTube, aber ich wollte unbedingt wissen, wie können wir eigentlich riechen, wie passiert das? Und ich fand es so krass, wie das passiert, dass da diese schwebenden Moleküle in unsere Nase auf irgendwelche Rezeptoren treffen und die lösen dann eine krasse Kettenreaktion aus und es passieren so viele Dinge, dass überhaupt irgendwie ein Duft in unserem Gehirn ankommt. Und ich kann mir einfach beim besten Willen, ich versuche es, aber ich kann es einfach nicht, mir vorstellen, dass das zufällig entstanden ist. Egal wie viel Zeit ich für diesen Prozess ansetze und das Alter der Erde wird ja immer mehr zurückdatiert und egal wie viele Paralleluniversen ich mir irgendwie dazu vorstelle, ich kann es trotzdem einfach nicht glauben. Ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass es jemanden gibt, eine Intelligenz, die das alles geordnet hat, einen Gott, der das alles erschaffen hat. Und die Bibel behauptet von sich, dieser Brief zu sein, der dem Kuchen beiliegt und der von den meisten Menschen ignoriert wird. Weil, ja, warum eigentlich? Ich finde diesen Brief, die Bibel, unglaublich schlüssig. Und von allen Welterklärungsmöglichkeiten kommt mir wirklich die Bibel am wahrscheinlichsten vor. Selbst wenn ich Gott in meinem Leben nicht persönlich erleben würde und ich irgendwie gar nichts spüren würde, dass das irgendwie wahr ist, würde ich trotzdem einfach von meinem Verstand her, zumindest geht es mir so, das ist meine persönliche Meinung, von meinem Verstand her denken, ja, die Bibel macht wirklich am allermeisten Sinn. Und wenn ich Gott dann noch dazu persönlich erlebe in meinem Leben, dann ist es für mich eigentlich echt eine sichere Sache. Wenn wir diesen Brief neben dem Kuchen, die Bibel, von vorne anfangen zu lesen, dann lesen wir davon, dass Gott diese Welt erschaffen hat. Das Universum, das Licht, die Dunkelheit, die Tiere, das Meer, die Erde und schließlich als Krönung der Schöpfung auch den Menschen. Ich habe euch diesen Text auch mal mitgebracht. Da steht im 1. Mosebuch, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie. Und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben. Ich vertraue sie eurer Fürsorge an. Und im 2. Kapitel dieses Buches lesen wir dann, dass Gott den Menschen in einen wunderschönen Garten setzt, den Garten Eden, dass er dort allerlei schöne Bäume, Sträucher mit vielen leckeren Früchten wachsen lässt und schöne Tiere reinsetzt und dass die Menschen einfach in diesem Garten Eden mit Gott zusammen leben dürfen, alles genießen sollen, was da wächst und essen sollen, sich freuen sollen an den ganzen Dingen. Und Gott ist da mit ihnen und er versorgt sie. Und dieses Leben im Garten Eden ist auch wieder verbunden mit diesem Auftrag, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und diese Aufträge, die Gott dem Menschen gibt, die finde ich echt super spannend für die Frage nach dem Sinn des Lebens. Denn ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die Aufträge, die Gott hier gibt, die decken sich mit den Top 3 Antworten, die Menschen nach dem Sinn des Lebens geben. Und es ist völlig egal, was diese Leute glauben und ja, wo sie herkommen, welche Religion sie haben, welches Weltbild sie haben. Leute im Westen geben diese Top 3 Antworten. Top 1, was denkt ihr? Was denkt ihr ist Top 1 Antwort auf den Sinn des Lebens? Glück geht in die Richtung, ich verrate es euch, Top 1 Antwort. Ich hab übrigens selbst schon diese Umfrage gemacht bei Leuten und es kamen genau diese Antworten raus. Top 1 ist das Leben genießen. Das Leben genießen. Top 2, eine Familie gründen. Also einen Partner haben, Kinder bekommen, auch so für den Fortbestand der Menschheit zu sorgen. Und Top 3, die Erde ein Stückchen besser machen. Also irgendwie zu helfen, sei es mit meiner Arbeit oder mit meinem freiwilligen Engagement, Ehrenamt irgendwie. Ich will den Menschen helfen, ich will mich vielleicht für den Tierschutz einsetzen. Ich möchte diese Welt ein Stückchen besser machen. Ich möchte irgendwas bewirken, am besten was von wirklich großer Bedeutung. Und diese Antworten auf den Sinn des Lebens, die Menschen geben, die hat Gott in seiner Schöpfung eigentlich genauso schon in den Menschen hineingelegt. Ja, wir sollen das Leben in vollen Zügen genießen. Gott hat all diese wunderbaren Dinge erschaffen, die schöne Sonne draußen, die Wärme, die vielen Farben, die Düfte, die Geschmäcker. Er hat die Kakaopflanze erschaffen, damit wir Schokolade genießen können. Er hat Katzen erschaffen, damit wir mit ihnen schmusen können. Er hat den Sex erschaffen und, und. Und ja, es gibt unglaublich viele Menschen, die eine Sehnsucht danach spüren, eine Familie zu gründen, einen Partner zu haben, Kinder zu bekommen, für sie zu sorgen, für sie da zu sein, sie zu erziehen, Nachkommen zu haben. Und genau das ist das, was Gott sich auch für den Menschen ausgedacht hat und was er ihm sogar aufträgt. Ihr sollt fruchtbar sein und euch vermehren. Und Gott sagt, es ist nicht gut für den Menschen, dass er alleine ist. Und er gibt dem Adam die Eva zur Frau. Und sie sollen zusammen die Erde bevölkern. Und ja, sie sollen nicht nur die Erde bevölkern und alles genießen, sondern sie sollen sie auch bebauen und bewahren. Wir sollen die Welt besser machen. Wir sollen Medikamente gegen den Krebs erfinden. Wir sollen bei der Müllabfuhr arbeiten. Wir sollen als, keine Ahnung, Künstler arbeiten, um die Menschen zu erfreuen, als Erzieher arbeiten. Ohne so eine sinnvolle Aufgabe werden ganz viele Menschen auch sogar depressiv. Wir brauchen Arbeit. Wir brauchen so eine Aufgabe. Wir sind so geschaffen, dass wir Beschäftigung brauchen, nicht einfach nur Langeweile und Freizeit und wir wissen nicht, dann werden wir depressiv, gibt Ausnahmen, aber mir geht es auch oft so. Und vielleicht wartest du jetzt auf dieses große Aber. Auf ein Aber, wenn man jetzt diese ganzen Dinge zu Ende denkt, dann können sie doch einfach nicht der ganze Sinn des Lebens sein. Was bleibt denn von dem allen übrig, wenn ich sterbe? Gut, vielleicht habe ich wirklich irgendwie es geschafft, ein Medikament gegen den Krebs zu entwickeln. Dann hilft es auch noch Menschen nach mir und ich bin vielleicht sogar berühmt dadurch. Man wird sich an meinen Namen erinnern. Aber irgendwann, und das glauben nicht nur die Christen, sondern das glauben auch die Atheisten, egal, wird diese Welt für Menschen nicht mehr belebbar sein, weil, keine Ahnung, die Atheisten glauben dass, oder die Wissenschaft, dass die Sonne irgendwann zu heiß wird, dass es dann nicht mehr möglich ist, auf dieser Erde zu leben. Und was bleibt dann alles noch von mir übrig? Ist dieser Sinn einfach nur ein zeitlich begrenzter Sinn? Was ist, wenn der Lebenssinn war, für mich Kinder zu bekommen, sie großzuziehen, eine Familie zu gründen, aber ich kann keine Kinder bekommen oder ich finde keinen Partner? Und was ist, wenn ein Kind zur Welt kommt, todkrank und nach einer Woche stirbt? Dieses Kind hatte keine Chance, vor lauter Schmerzen diese Welt zu genießen. Es hatte keine Chance, die Erde zu bebauen und zu bewahren oder sich irgendwie fortzupflanzen, eine Familie zu gründen. Hat dieses Kind kein sinnvolles Leben gehabt? Muss jetzt nicht dieses große Aber kommen? Und ich würde dieses große Aber sehr gerne geben, und irgendwie eine leichte kleine Erklärung dazu und so, jetzt geht's so weiter und so. Wir lieben solche logischen Argumentationslinien, aber ich finde sie nicht in der Bibel. Wie gesagt, ich kann einfach nur mit einer Taschenlampe auf dieses große Bild leuchten und einen kleinen Bildausschnitt sichtbar machen. Und das war ein kleiner Bildausschnitt. Es gibt keine logische Argumentationslinie, wie es jetzt weitergeht. Aber ich möchte jetzt auf den nächsten Bildausschnitt leuchten. Und dieser Bildausschnitt, den ich gewählt habe, der zeigt tatsächlich die Sinnlosigkeit des Treibens in dieser Welt. König Friedrich II., auch der alte Fritz, als der alte Fritz bekannt, das ist der Typ, der Schloss Sanssouci skizziert hat und dann seinem Architekten gegeben hat, der fasst wahrscheinlich eine Art Sinnlosigkeit, oder ich finde es ziemlich melancholisch, des Sinn des Lebens so zusammen. Wenn man genau prüft, was das Leben ist, so ist es nichts anderes, als dass man seine Mitbürger zur Welt kommen und sterben sieht. Ein anderer König, der für seine Weisheit sehr, sehr bekannt war, das ist König Salomo, der kommt zu einem ähnlich melancholischen Schluss. Und seine Schriften, die finden sich in der Bibel und erheben damit den Anspruch, Gottes Wort zu sein und von Gott inspiriert zu sein. Und er schreibt, und das steht in der Bibel, Folgendes. Der Mensch müht und plagt sich sein Leben lang. Und was hat er davon? Die Generationen kommen und gehen und die Erde bleibt, wie sie ist. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Ihr kennt dieses Lied. Und dann wieder von vorne, immer dasselbe. Ich, der Lehrer, war König über Israel und regierte in Jerusalem. Ich nahm mir vor, alle Dinge zu ergründen und zu begreifen. Ich wollte herausfinden, was für einen Sinn alles hat, was in der Welt geschieht. Doch was ist das für eine fruchtlose Beschäftigung? Gott hat sie den Menschen gegeben, damit sie sich mit ihr plagen. Ich beobachtete alles, was Menschen auf der Erde tun, und ich fand, alles ist vergeblich. Es ist, als jagtest du dem Wind nach. Dieser König Salomo hat an Gott geglaubt. Es war ein jüdischer König. Und er hat nicht einfach so an Gott geglaubt von, ja, ich habe irgendwie mal was über ihn gelesen oder mal was über ihn gehört und ja, ich halte es für wahrscheinlich oder sowas, sondern er hat richtig, richtig viele krasse Dinge mit Gott erlebt. Und schon sein Vater, König David, hat sehr, sehr viel, also es ist unglaublich, was die alles mit Gott erlebt haben. Salomo hat Gottes Wirken an sich echt erlebt, weil Gott hat ihm diese Weisheit gegeben, die er hat. Weisheit Gottes Erkenntnis hat ihm die gegeben. Salomo hat sie sich von Gott gewünscht und Gott hat ihm dazu noch sehr viel Reichtum geschenkt. Er hat ihm geschenkt, dass er die größte Zeit seines Lebens wirklich im Frieden in Israel leben konnte und sein Land ist groß geworden, ist gewachsen und sein Reichtum und seine Weisheit sind immer mehr gewachsen. Er hatte ganz, ganz viele Frauen. Er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Er hatte viele Kinder. Er hat eigentlich alles, was man sich vorstellen kann und was man sich nur wünschen könnte. Er glaubt an Gott, er glaubt, dass Gott diese Welt erschaffen hat. Er kennt wahrscheinlich sogar diesen Text, den wir gerade gelesen haben über die Erschaffung der Welt. Und trotzdem, trotz seines so erfüllten, vollen, reichen Lebens, schreibt er, wie sinnlos alles ist. Und gerade wegen seines reichen Lebens finde ich es persönlich super wichtig für mein Leben und super kostbar, diesen Text von ihm zu haben. Denn wie oft passiert es mir, dass ich in so eine Gedankenspirale reinrutsche, dass ich denke, oh, ich bräuchte nur noch das und das, um glücklich zu werden, um irgendwie eine Bedeutung in meinem Leben zu haben, um einen Sinn in meinem Leben zu haben oder um meiner Seele Frieden zu geben oder wie auch immer man das nennt und betitelt, was man da eigentlich genau sucht. Aber ich denke oft, oh, ich bräuchte nur noch das und das. Würde ich nur so und so aussehen wie der, wäre ich nur so intelligent, würde ich nur das und das erreichen, würde ich nur so viel Geld verdienen wie der, würde ich so aussehen wie die, hätte ich keine Ahnung, würde ich nur von dieser Frau geliebt werden oder von diesem Mann geliebt werden, dann ja, was dann? Dann würde ich merken, so wie König Salomo, dass ich immer noch nicht an diesem Ziel bin, an diesem Sinn oder Bedeutung, sondern dass ich mir dann einfach wieder denke, nein, das ist noch nicht genug. Ich habe das jetzt erreicht, was ich eigentlich 20 Jahre meines Lebens wollte, aber jetzt ist es was anderes. Ich richte meine Suche nach auf ein neues Ziel. Und deswegen finde ich das hier so heilsam, dass König Salomo wirklich eigentlich alles hatte, was man sich nur wünschen kann, was ich irgendwie denke, was ich irgendwie erreichen könnte. Mega viel Weisheit, Gotteserkenntnis und alles Mögliche. Und trotzdem weiß er, dass das alles nur ein Nachjagen nach dem Wind ist. Du kannst es nicht festhalten, nicht einfangen. Es gibt dir im Endeffekt nichts. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. König Salomo hat 1000 Jahre vor Christus gelebt. Das ist also kein Foto von ihm, sondern Kirchenfensterbild oder sowas. Und er hat deshalb eine große Erkenntnis nicht gehabt. Er hat sie nicht haben können, trotz seiner ganzen Weisheit. Und das ist die dritte Facette, die ich beleuchten möchte, diesen dritten Bildausschnitt. Und das ist die Begegnung mit dem Schöpfer selbst. Die Beziehung zu Gott. Martin Buber, das ist ein jüdischer Religionsphilosoph, ich habe ihn euch mitgebracht, der sagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und das ist tatsächlich das, was sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel zieht. Gott begegnet Menschen. Dieser Schöpfergott, der die Welt erschaffen hat, begegnet Menschen. Er begegnet Adam und Eva in diesem Garten Eden. Sogar so, nachdem sie gegen ihn rebelliert haben, verstecken sie sich vor ihm. Das heißt, er wandelt da wirklich in diesem Garten. Sie können ihn sehen, sie verstecken sich vor ihm. Gott begegnet auch Kain, dem Sohn von Adam und Eva, und sagt ihm, hey, Kain, du bist gerade versucht, deinen Bruder umzubringen, aber tu es nicht. Hier ist der Ausweg aus der Sünde. Er begegnet ihm da und spricht zu ihm. Aber Kain, okay, wir wissen, wie es ausgeht. Kain, er schlägt trotzdem seinen Bruder. Er begegnet Mose, Noah, Abraham, er begegnet auch Hagar, einer Magd von Sarah, Abrahams Frau. Er hilft ihr, er begegnet Abraham und sagt ihm, hey, geh aus diesem Land raus. Er spricht zu ihm und sagt, geh aus diesem Land, aus deinem Vaterland, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen, ich will dir viele Nachkommen geben. Er begegnet im ganzen Alten Testament, auch im Neuen Testament, Tausenden von Menschen. Er geht auf die Menschen zu. Gott sucht immer wieder die Beziehung, die Begegnung mit den Menschen. Er hilft ihnen, er segnet sie, er liebt sie, er vergibt ihnen und er beschützt sie. Und schließlich begegnet Gott den Menschen in Jesus Christus, seinem Sohn. Er kommt den Menschen wirklich nah. Er wird selbst ein Mensch, um wirklich ein Schöpfergott zum Anfassen zu werden. Jesus, Mensch, greifbar, fassbar, sichtbar für uns Menschen. Und Jesus lebt mit den Menschen zusammen in Beziehung. Er lacht mit ihnen, er weint mit ihnen, er teilt ihr Leid, ihre Nöte, ihre Freude und ist einfach bei ihnen, redet mit ihnen und ist einfach wirklich ein Gott zum Anfassen. Und diese Beziehung, die Jesus zu den Menschen führt, die ist wirklich persönlich. Es geht um mich und um dich. Und Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Sinn des Lebens ist jetzt keine abstrakte Angelegenheit mehr, sondern hat einen Namen. Und das Geheimnis dieses Lebenssinnes, das liegt nicht irgendwie an irgendwelchen Dogmen oder Glaubenssätzen festzuhalten, sondern es geht um eine ganz reale und lebendige Beziehung. Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist. Für viele Menschen ist Gott nur noch so eine abstrakte Sinngröße. Irgendwie so eine moralische Instanz von der Kirche erschaffen und ernährt, um Macht auszuüben. Oder vielleicht so ein eingebildeter Strohhalm für ängstliche und schwache Menschen, an die sich klammern. Der moderne Mensch hat es, glaube ich, wirklich verlernt, Gott als einem persönlichen Gott zu begegnen. Dabei finde ich in der persönlichen Beziehung zu Gott genau das, was Ernst Ferstl, den wir vorhin gehört haben, genau sagt. Die Suche nach Geborgenheit, Zuneigung und Sinn. Für mich ist es so, dass diese Suche in der Begegnung mit Gott, in der liebenden Beziehung zu Gott, finde ich Geborgenheit, Zuneigung und Sinn. Ich finde eine vollkommene Liebe, die mich liebt, die mich annimmt, ohne dass sie irgendwie an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist. Ohne an mein Aussehen, ohne an meine Intelligenz, mein Können, mein Geld oder was auch immer. Nein, Gott hat mich schon geliebt, bevor ich überhaupt auf dieser Erde war, denn er hat mich erschaffen, weil er mich liebt. Und Gott freut sich darauf und darüber, mir zu begegnen, jetzt in diesem Leben und auch in Ewigkeit. Mit Jesus zu leben bedeutet, wirklich einen Adressaten zu haben für all das, für mein ganzes Leben, für meine Wünsche, für meine Sehnsüchte, für meine Ängste. Und einen Ort zu haben, wo ich auch frei über meine Fehler, über mein Versagen reden kann und Hilfe und Vergebung finde. Ich persönlich, wirklich, ich erlebe das immer wieder. Ich gehe ganz oft hinter unserem Haus, ist so ein Park, ich gehe da spazieren in diesem Park und ich rede mit Gott. Es ist wirklich, als würde ich mit einem Freund reden, der neben mir herläuft. Und ich erzähle Gott einfach, was ich erlebt habe. Und ich erlebe es so oft, dass es keine einseitige Beziehung ist, wo ich irgendwie, ich muss nicht irgendwie, um Gott zu suchen oder um Gott zu begegnen, muss ich mich nicht irgendwie in eine ungemütliche, kalte Kirche reinsetzen und irgendwie in so einer unbequemen Gebetshaltung verharren, bis ich einschlafe, sondern es ist wirklich eine lebendige Beziehung. So erlebe ich das. Wo ich Gott Dinge erzählen kann und wo Gott mir auch antwortet, wo Gott mir manchmal eine ganz neue Sicht auf mein Leben schenkt, wo Gott mir einen Frieden schenkt, wo ich irgendwie aufgewühlt bin, wo ich Ängste habe, wo Gott mir neuen Mut schenkt, neue Kraft gibt. So erlebe ich Gott. Und für mich ist das wirklich der Ort, wo ich habe eine wunderbare Frau, aber die gibt mir viel Zuneigung und viel Geborgenheit und viel Sinn auch und viel Liebe, aber bei Gott finde ich wirklich irgendwie das alles in einer so tiefen Form, dass ich es euch gar nicht beschreiben kann. Und für viele ist Kirche und irgendwie Gott und Beten und Bibellesen ist sowas Trockenes und Langweiliges. Aber wenn ich die Bibel lese, wenn ich von diesen Menschen lese, wie die Gott erlebt haben, dann muss ich sagen, irgendwas machen wir falsch, weil da ist es so krass, was die Leute mit Gott erleben. Das ist so ein Abenteuer. Jede Geschichte ist so ein unglaubliches Abenteuer mit Gott. Ich glaube es wirklich, ich bin davon überzeugt, mit Gott zu leben, ist ein aufregendes Abenteuer. Es ist so aufregend, dass man sich schon wirklich nach ein bisschen Langeweile sehnt eigentlich. Und heute erleben Christen das genauso. Nicht alle, aber Christen, die wirklich diese Beziehung, diese Begegnung mit Gott suchen und sich darauf einlassen, auf diese persönliche Ebene, die erleben es auch heute, genauso wie die Menschen damals in der Bibel, dass es ein aufregendes Abenteuer ist, mit Gott zu leben. Und die Grundlage dafür ist seine Liebe, seine Zuneigung, seine Geborgenheit und den Sinn, den er mir gibt. Mein persönliches Leben wäre ohne Jesus echt einiges fader, langweiliger und längst nicht so intensiv. Und es gäbe noch sehr, sehr viel dazu zu sagen, zu Lebenssinn. Es ist wirklich ein großes, großes Bild. Und ich habe nur so drei kleine Bildausschnitte angeleuchtet. Aber letztendlich wird man, glaube ich, nur verstehen und erkennen, was der Sinn des Lebens ist, wenn man sich wirklich auf Gott einlässt und ihm persönlich begegnet. Es geht tatsächlich um dich und um mich, du und Gott. Und genau in diesem Zusammenhang sagt Jesus diese berühmten Worte von ihm: Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und damit bin ich gemeint. Und damit bist du gemeint. Amen.